Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing, dem Podcast der Marketingberatung Cherrypicker. Und der will Antworten darauf finden, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche wollen wir darüber sprechen, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und auch bleiben.
Alte Regeln brechen, neues Verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, ich bin Journalistin und darf diesen Podcast hosten. Und mit mir sitzen hier heute Oliver Klein, CEO der Marketingberatung Cherrypicker. Hallo Oliver.
Hallo, meine liebe Lena.
Und Mona Roberts, Head of Marketing Germany und Austria von Primark. Hallo Mona, schön, dass du da bist.
Hallo Lena, hallo Oliver, ich freue mich auch.
Ja, wir wollen heute über die Herausforderungen sprechen, die es gibt, wenn man eine Marke neu positionieren und verändern möchte und natürlich weiterentwickeln darf und vielleicht auch muss. Dazu kommen wir gleich. Du bist noch nicht so lange bei Primark, Mona, und ich bin ganz gespannt, was du da zu erzählen hast. Bevor wir da aber jetzt so richtig reingehen, haben wir wie in jeder Folge eine Frage an dich mitgebracht, die von Tina Müller gestellt wurde, die bei Halion ja das Marketing verantwortet. Und sie hat gefragt, was ist dein Lieblingsbeispiel, wo Marketing gerade ganz anders gemacht wird und was begeistert dich daran? Oder sie hat es dann nochmal so ein bisschen spitzer formuliert, gibt es gerade einen Case, eine Marke, ein Unternehmen, wo du sagst, das macht mich so richtig neidisch, das ist so eine richtig gute Idee?
Ja, schöne Frage. Danke, Tina. Ja, es gibt tatsächlich da was, denn normalerweise ist ja in unserem Job alles immer wahnsinnig durchdacht und geplant. Und es gibt weit im Voraus Marketingpläne, also auf jeden Fall bei mir, dass so ein ganzes Jahr eigentlich schon mal grob zumindest durchgeplant ist. Marketing lebt aber halt auch von den ganz spontanen Dingen, die passieren und die vielleicht unerwartet sind. Und man muss ganz, ganz schnell darauf vielleicht eine Lösung finden oder Dinge aufgreifen. Und da ist tatsächlich das aktuelle Beispiel, was ja auch in Cannes gefeiert wurde, ist tatsächlich dieser Penny Case mit den Schafen. Den finde ich einfach großartig. Das ist nicht planbar. Das konnte keiner ahnen, dass diese Schafe in diesen Pennyladen laufen. Und man hätte das jetzt auch einfach ja so geschehen lassen und unkommentiert lassen können. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend, dann im Marketing dazu sitzen, diese Möglichkeit, diese Chance zu sehen, sowohl von Marke Penny als auch natürlich auch von den Agenturen und zu sagen, da müssen wir was draus machen. Lass uns ganz, ganz schnell reagieren, kreativ diese Dinge aufnehmen. Ja, und das würde ich mir natürlich auch mal wünschen, dass vielleicht so eine Herde Schafe durch den Primark laufen. dann würde ich wahnsinnig gerne diese Möglichkeit auch aufnehmen und daraus was machen.
Du kannst ja mal mit dem Schäfer sprechen. Ich glaube, es sind sehr wanderlustige Schafe.
Ja, ich nehme auch ein anderes Tier. Okay. Also Hauptsache irgendwas Charmantes.
Ich finde vor allen Dingen total bewundernswert an diesem Case, dass sie es geschafft haben, dass das nicht ins Negative kippt. Denn ich finde, Tiere total. Und Schafe und Lebensmittel ist ja auch so hygienetechnisch und so eine heikle Geschichte. Und man kann sich ja ausmalen, wie dieser Penny aussah. Dass das nicht blöd geworden ist für die Marke, das finde ich ganz, total. Ganz beeindruckend. Oliver, du hast sicherlich auch irgend so einen coolen Case, oder? Der dir einfällt. Ich sehe es dir schon an.
Ja, habe ich in der Tat. Aber Mona, nochmal zu den Schafen. Ich finde das in der Tat ein super Case. Ich meine, wir beide waren ja auch zusammen in Cannes. Wir haben ja erlebt, wie der Jan dort nochmal den Penny Case vorgestellt hat. Er wurde gefeiert. Dieser Schafscase, dieser Penny Case, ist ja nicht nur in Deutschland gefeiert worden. Er wurde in Cannes weltweit gefeiert.
Ja.
Wenn jetzt die Schafe angenommen, sie würden durch einen Zufall sich bei Primark verirren, ich weiß gar nicht, ob ihr so aufgestellt seid, dass ihr so reagieren könntet, wie Penny unter der Leitung dann von Jan und den Agenturen auch dahinter reagiert haben. Weil das ist eine so wahnsinnige Geschwindigkeit. Du hast so viele Hürden, die du erst mal nehmen musst. Du hast so viele Bedenken, die sofort kommen. Und sie haben das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und mit viel Mut und viel Leidenschaft zu einem super Erfolgscase gebracht. Also ich weiß nicht, ob jemand anderes das dann in dieser Situation so reagiert hätte, weil die meisten hätten eine Abwehrhaltung gehabt. Und das finde ich auch großartig, dann eben, wie man modernes Marketing auch sehr situativ spielen kann. Absolut. Weil vieles ist dann wirklich sehr stark konstruiert, es ist nicht authentisch, es ist lange vorweg geplant und dem nimmt das dann so ein bisschen Leidenschaft. Und mein Case ist, ich bin sehr begeistert von der Marke Hitchies, weil ich habe den Philipp Hitchler hier auch im Rahmen unseres Buches Rethinking Marketing kennenlernen dürfen. Er sagte, naja, ich habe halt keine große Marke. Ich habe hier ein Produkt geerbt oder eine Range geerbt und ich musste mir was einfallen lassen. Er selber als eben CEO mit seinem Team dahinter spielen das ganze Thema Hitchies so wahnsinnig. Und er hat es geschafft, aus einem Produkt, was wahrscheinlich irgendwo ganz weit unten im Süßwarenregal mal lag und verramscht wurde, daraus in einer hochattraktiven und hochbegehrten Zielgruppe, nämlich der Gen Z und Gen Alpha, zu einem wahnsinnig begehrten Produkt zu machen. Und jeder, der in seinem Tiefkühler plötzlich Drachenzungen gefunden hat und sagt, was machen die eigentlich drin, hat verstanden, da macht eine Marke verdammt viel richtig. Und das ist für mich mein Case, wo ich sage, wow, ich möchte mehr davon. Ich möchte mehr draußen sehen. Ich möchte mehr diese Begeisterung, diese Leidenschaft entsprechend sehen, weil damit zündet man Menschen draußen an.
Vielleicht dazu, Oliver, eine kurze Ergänzung. Ich bin letzte Woche mit der Eurowings geflogen und da habe ich feststellen können oder dürfen, dass Hitchies sich da auch ganz schön positioniert hat. Man stand dann halt so, wollte aussteigen und das war eine Außenposition, die Treppe war nicht da und dann stand man da so rum und ich habe mich dann halt mit den Stewardessen da unterhalten und dem Purser und wir haben bestimmt 10 Minuten, während wir da gewartet haben, nur über diese Hitchies gesprochen, weil sie standen da schon mit diesen Körben. Mhm. Und sie meinten, die Süßigkeit, die vorher da war, hat irgendwie keiner genommen. Es sind alle vorbeigegangen. Und jetzt bleiben diese Schlange so lange stehen, bis wirklich jeder sich was rausgenommen hat. Und es gibt nicht einen, der wohl an diesem Hitchi-Körbchen vorbeigeht. Also von daher, das ist schon wirklich gut.
Jetzt habt ihr schon so viele Steilvorlagen hier ausgerollt oder gegeben. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wo ich einsteigen soll, um sozusagen den eleganten Schwenk jetzt zu Primark zu schaffen. Vielleicht das, was Oliver am Anfang gesagt hat. Er hat ja so ein bisschen frech gesagt, ich weiß gar nicht, ob ihr so aufgestellt seid, Mona, als es um die Schafe ging und um diese Spontanität. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, was du mit Primark schon gemacht hast, aber was du natürlich auch noch vorhast mit dieser Marke. Würdest du sagen, du bist gekommen, um die Marke Primark zu transformieren?
Naja, also warum nicht da auch spitz drauf antworten? Und ich würde deswegen diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Denn Primark in Deutschland, und das ist das Verrückte, das ist vor allen Dingen ein sehr deutsches Problem und kein globales Problem. Es gibt viele kritische Stimmen. Grundsätzlich das Thema Fast Fashion ist tatsächlich auch in Deutschland besonders kontrovers diskutiert, noch deutlich stärker und ausgeprägter als in den anderen Märkten und anderen Ländern. Und jetzt zum Beispiel in UK, eins unserer Home-Märkte, wir sind ja eigentlich irisch, wir kommen ja aus Irland, ist Primark einfach eine wirklich ganz normale, super coole Fashion-Brand, genau wie H&M, Zara, Topshop, also wirklich gleichgesetzt. Während das in Deutschland immer so ein bisschen so, ach, Primark, ach, die mit den billigen Preisen, ne? So, ja, ist ja alles ganz günstig, ne? Ja, ach, so wird ja irgendwo, wo produziert ihr? So. Und von daher war das natürlich definitiv eine Challenge, die ich aber auch ganz bewusst angenommen habe. Also ich fand das total spannend, gerade diese unterschiedlichen Imagewerte und Perceptions dieser Marke global auf die Länder gesehen, in Deutschland tatsächlich sich anzunehmen und zu sagen, okay, dann tauche ich tiefer ein, weil die Marke halt wahnsinnig viel Potenzial hat. Ich wünsche mir eine Transformation. Mal schauen, lass uns mal in 24 Monaten reden. Aber ja, definitiv.
Du hast jetzt gerade 24 Monate mal so in den Raum gestellt. Würdest du sagen, das ist eine relativ lange Reise? Das dauert, bis man so ein Image gewandelt hat? Oder ist es vielleicht auch so, dass man sowas, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf diesen Schafen rumreiten, aber dass man sowas braucht, so einen Case, so einen Aha-Case, ein so ein Knaller, über den alle reden, um das vielleicht auch zu beschleunigen?
Es ist so eine Mischung daraus. Ich glaube fest daran, dass man hier beharrlich sein muss und ganz viel langen Atem mitbringen muss, um so eine Marke zu transformieren. Hier geht es wirklich um einen kontinuierlichen Markenaufbau, weil Wahrnehmung verändert sich halt nicht über Nacht, ne? Das heißt, um eine tiefgreifende Veränderung zu erwirken, ist das eher ein Marathon als ein Sprint. So eine Schafaktion, sage ich jetzt mal, hilft mit Sicherheit, Awareness zu generieren. Allerdings ist ja unser Thema oder von Primark, hier geht es weniger um Awareness als tatsächlich ja ein tiefgreifendes Image-Thema, was Fast Fashion angeht. Das heißt, ich glaube schon, dass wir hier beweisen müssen, dass mit unserer Marke nicht nur Preis kommt, sondern dass das halt nicht die ganze Marke ist. Also die günstigen Preise sind eben nur ein Teil. Das heißt, aus diesem Grund investieren wir gerade auch extrem viel Zeit, Value deutlich stärker in den Fokus zu setzen. Denn Value bedeutet heute nämlich viel, viel mehr. Es geht ja auch um Design, es geht um Qualität, es geht um Trends, eine Alltagstauglichkeit und mit Sicherheit auch ein Einkaufserlebnis, das Spaß machen soll. Das heißt, Marken werden am Ende des Tages nicht durch Kampagnen verändert, aber mit Sicherheit durch konsistente Erlebnisse.
Oliver, du hast jetzt auch Hitchies gerade angesprochen. War mal eine Marke, die irgendwo im Supermarkt unter ferner liefen war und die auch kein gutes Image einfach hatte. Das war jetzt auch eine ganz schön lange Reise. Also das kam ja auch nicht von heute auf morgen. Würdest du sagen, Oliver, das ist so ein generelles Thema, das Marketeers gerade haben, dass der Need eigentlich ist, mit sehr viel Arbeit und sehr viel dranbleiben, eben auch eine Marke zu drehen?
Definitiv. Also Mona hat es ja gerade schon gesagt, eine Kampagne alleine hilft nicht und eine Aktion oder auch ein Social Stunt würde auch nicht helfen. Wenn jetzt Mona sagen würde, ich denke mir irgendwas aus und ich mache jetzt irgendetwas in einer super Flughöhe, über das alle sprechen, dann wird es die Marke nicht signifikant dauerhaft verändern, bin ich fest von überzeugt, sondern es geht wirklich darum, um Konsistenz. Du musst, um eine Marke zu drehen, immer wieder auf das gleiche Narrativ, die gleiche Geschichte, die gleichen Markenwerte einzahlen, und zwar permanent. Und in der heutigen Zeit ist es ja auch nicht, das wissen wir, glaube ich, alle, nicht die Werbung, die man dann macht, sondern es sind die verschiedenen Touchpoints, die ein Mensch mit der Marke hat, also ein Mensch aus deiner Zielgruppe oder der potenziellen Zielgruppe. Und da musst du dich konsistent verhalten, inhaltlich konsistent, nicht gestalterisch konsistent, sondern in der Inhaltlichkeit, um das aufzuladen. Also wenn du sagst, ich stehe für Value und ihr habt ja eine große Marke und eine große Bekanntheit auch, aber den Markenshift musst du halt hinbekommen, indem du dann deine Werte immer wieder transportierst. Und das immer wieder unterschiedlich, immer wieder relevant. Und das machen viele Unternehmen, die ich erlebe, heute noch nicht richtig. Und da ist wahnsinnig viel Potenzial. Ich habe das ja woanders schon mal hier gesagt. Wenn ich mal die Studie Meaningful Brands der Havas nehme und ich zitiere sie immer wieder, demnach sind 75% der Marken, die den Verbrauchern dort vorgestellt worden sind, völlig egal, ob es sie morgen noch gibt. Das heißt, 75% der Marken sind gar keine Marken mehr. Und ich glaube, Hitchie war früher auch keine Marke, sondern Hitchie wurde zu einer Marke, weil die Menschen damit Erlebnisse verbinden und Werte verbinden oder irgendeine Begeisterung damit verbinden. Und ich glaube, das ist bei Primark auch so, nicht, dass ihr keine Marke seid, aber ihr standet für bestimmte Dinge, die auch viele kontroverse Diskussionen ausgelöst haben, auch sehr stark medial negativ, als ihr nach Deutschland kamt, mit Protestaktionen vor den Filialen und Co. Und das habt ihr sehr, sehr gut schon geschafft, das zu verändern. Aber der Weg, dann noch da einen Uplift zu machen in Richtung inhaltliche Werte in Ergänzung zu der Awareness, die ihr schon habt, das ist in der Tat ein Marathon. Und wenn ich mir die Unternehmen anschaue, und wir betreuen ja viele Auswahlprozesse, aber wir sind ehrlicherweise, die Kunden haben kein Problem mit einem Auswahlprozess. Alle, die zu uns kommen, haben ein anderes Problem. Und viele, die zu uns kommen, haben das Problem, wie kann ich es schaffen, dass meine Marke wieder relevanter wird? Wie kann ich schaffen, dass sie anschlussfähig wird? Wie kann ich schaffen, dass die Marke sich stärker differenziert vom Wettbewerb, von den Handelsmarken, die es dann eventuell woanders gibt? Wie kann ich schaffen, dass ich bestimmte Preispunkte setzen kann, die ich vorher oder bis heute vielleicht nicht setzen kann? Wie mache ich aus einem Produkt wieder eine attraktive Marke? Oder wie kann ich ein Markenrevival machen? Und dann schauen wir, wer kann dabei helfen? Und viele Unternehmen denken da zu kurzfristig und zu kleinteilig, weil sie noch hängen geblieben sind in der Denke, der 90er Jahre Kampagnenwerbung. Und das ist es heute nicht mehr, auf gar keinen Fall. Du musst Menschen begeistern. Und Menschen begeisterst du durch viele Maßnahmen, die aber mit einem langen Atem miteinander verzahnt werden müssen. Ganz, ganz stark. Ich glaube, da liegt noch viel Potenzial auf der Strecke. Und dann eben auch die Verzahnung zwischen der Marketingabteilung, allen Touchpoints, das gerade im Handel auch. Es nützt nichts, wenn man eine Kampagne draußen macht. Dann geht man in eine Filiale von irgendetwas und hat ein ganz anderes Erlebnis. Dann hast du das Geld schon fast wieder rausgeschmissen, ehrlicherweise. Das kannst du auch sparen, sondern es muss in sich konsistent sein. Und das, Mona, ist doch sicher deine Herausforderung, auch die du gerade hast. Wie kriege ich ein konsistentes Markenerlebnis hin mit einem Uplift der Markenwerte?
Total. Also alles, was du gerade gesagt hast, du sprichst mir aus dem Herzen noch lieber. Ich würde auch tatsächlich gerne einen Punkt nochmal ganz kurz wirklich nochmal betonen, weil ich sehe das wirklich absolut identisch. Kontinuität heißt nicht immer das Gleiche zu erzählen. Es heißt aber konsequent dieselbe Geschichte aus den unterschiedlichen Perspektiven immer neu aufzuladen. Dein Thema Value hast du ja gerade auch selber gebracht. Und deswegen glaube ich auch gar nicht, dass Marken heute unbedingt immer lauter und lauter und lauter werden müssen, denn wir Menschen sind jeden Tag Tausenden von Botschaften ausgesetzt. Die Herausforderung ist dementsprechend nicht Lautstärke, sondern, wie du gerade auch gesagt hast, Relevanz.
Ja, es gibt also ein Negativbeispiel. Jeder kennt momentan die Kampagne mit Ralf Schumacher, kaufe dein Auto. Schema geht's gerade gar nicht in Richtung Penetration, immer das Gleiche, keine Varianz. Macht es spannender, macht Varianten rein, macht verschiedene Versionen und unterhaltet die Leute und nervt sie nicht. Und viele Sachen, die wir draußen erleben, das ist ja nur ein Beispiel, fangen tierisch an zu nerven. Und Penetration kann eben nicht immer nur positiv sein, sondern häufig nervt sie auch, weil du hast dann Abnutzungserscheinungen.
Vielleicht zurück zu eurer Strategie, Mona. Wie spielt ihr diese Themen, die für euch so wichtig sind? Was sind die Kanäle, die ihr nutzt und was sind die Botschaften, die ihr raustragt?
Es ist natürlich schon komplex. Es sind unterschiedliche Herausforderungen, die wir natürlich auch unterschiedlich bedienen. Das machen wir auch nicht nur aus dem Marketing heraus, sondern das Ganze muss natürlich ganzheitlich betrachtet werden. Also Oliver hat gerade auch schon die Stores erwähnt, denn klar, ich kann mit Marketing vielleicht eine tolle Awareness schaffen und auch eine Consideration. Die Leute gehen in den Store. Wenn sie das da nicht wiederfinden, dann haben wir schon ein Problem. Das Gleiche geht natürlich auch gerade diese ganzen Thema Presse. Das heißt, ich habe eine ganz tolle Kollegin, die sich um die ganze PR, Communications-Teil kümmert. Auch da, das muss alles wirklich verzahnt ineinander gehen. Ich vom Marketing-Seite aus, es gibt einmal das große Thema tatsächlich Value, also das, was ich vorhin gesagt hatte, dass wir halt schauen, es geht natürlich um Preis-Leistungs-Qualität-Aspekte und die sich halt durchziehen. Und das versuche ich gerade über die unterschiedlichsten Art und Weisen halt aufzuladen. Also das heißt, der Marketing-Mix, würde ich jetzt behaupten, ist recht ausgewogen. Weil wir sind ein Retailer, also da muss man sich jetzt nichts vormachen. Natürlich geht es darum, auch die Menschen in die Stores zu bringen. Das heißt, brauchen wir Performance? Ja, klar, aber Performance allein baut keine Marke. Brauchen wir große Kampagnen? Ja, aber wir brauchen auch lokale Relevanz. Wir brauchen Reichweite, aber genauso brauchen wir echte Beziehungen. Und wenn wir dann inhaltlich reingehen, das, was ich gerade versuche, ist neben Business as usual. Wir haben unsere Kollektionen, die das ganze Jahr durchgehen, die natürlich einfach gespielt werden müssen. Im Sommer müssen wir Sommerware anbieten, im Winter müssen wir die Winterjacken anbieten, das ist klar. Aber ich versuche zusätzlich mit Dingen zu überraschen, die keiner über Primark bisher wusste, um halt einen Perception Change anzustoßen. Wir haben ja gerade gesagt, das ist eher ein Marathon, das ist kein Sprint, es dauert. Und die Marke muss überraschen. Und wenn man mal ganz tief reinguckt, Primark unterscheidet sich doch deutlich zum Wettbewerb, denn sie bringt in ihrer DNA was mit, was extrem inklusiv ist. Es gibt so bestimmte Pillars, das Supporting Women in Life. Das beste Beispiel ist unsere zum Beispiel Adaptive Range. Das ist was, was man in jedem Store findet bei uns. Und diese Adaptive Range ist eine Kollektion, die wir extra für Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen konzipiert haben. Unser Purpose ist, wir wollen, dass gute Mode für jeden erschwinglich ist. Zum Beispiel, wenn man einen künstlichen Darmausgang hat, gibt es so kleine versteckte Öffnungen in den T-Shirts und in den Oberteilen, in den Blusen, damit der Schlauch durchkommt. Oder wenn man Prothesen trägt, man will ja trotzdem eine tolle Jeanshose anhaben, aber das ist halt super kompliziert, weil die Hose ist zu eng unten und die gibt es dann Drückknöpfe an den Seiten, die man aufmachen kann, um zum Beispiel die Beinprothese an- und abzuschrauben. Wenn man im Rollstuhl sitzt, gibt es eher Magnetverschlüsse, weil die Hose ansonsten nicht so einfach an- und auszuziehen ist. Wenn man einen Port hat, weil man leider eine Krebstherapie hat. Sonst normalerweise muss man das T-Shirt halt ausziehen oder man zieht direkt eine Bluse an, die man so ein bisschen aufknöpfen kann. Aber gibt es bei unseren T-Shirts versteckte auch Druckknöpfe, dass man das aufklappen kann, damit dieser Port anzustechen ist. Also ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, alles aber zu Primark-Preisen im stationären Geschäft auf der High Street so zu kaufen. Das ist das Thema halt, wofür Primark tatsächlich steht. Also das ist uns unheimlich wichtig, dass wir für jeden accessible sind, für jeden diese Zugänglichkeit und die absolute Integration und Inklusion von allen unseren Zielgruppen. Und das versuche ich zum Beispiel zu erzählen.
Großartig. Also mir war das überhaupt nicht bewusst. Gut, ich habe jetzt auch nicht diese Themen, aber ich drücke dir die Daumen, dass jeder, der ein solches Thema hat, sofort weiß, dass er zu euch hingeht. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Ein großartiges Thema, was du da gerade hast. Gib das mehr raus, spiel das mehr, weil ich finde, das ist etwas, was viele Unternehmen eben nicht machen, weil sie rein da eben dann auf den Absatz ausgerichtet sind. Und wenn ihr in dieser Liebe, wie du das gerade geschildert hast, und dieser Faszination, wenn ihr das rausbringt, mega, finde ich total klasse, weil dann geht es nicht um das Thema, ja, wir haben Fast Fashion, sondern wir nehmen die Verantwortung, die nehmen wir uns an und kümmern uns. Toll, tolles Thema, mega.
Ja, und das freut mich, das zu hören, weil ich bin tatsächlich total begeistert davon, weil es für mich auch ein absoluter Differenziator zu den ganzen anderen Fashion-Marken sind, die es so auf der Einkaufsstraße gibt. Und ich glaube, das ist was dann halt, wie ich eingangs gesagt hatte, dann auch überrascht und vielleicht auch die Marke in etwas anderes Licht rückt, wo man auf einmal sagt, oh, das wusste ich noch nicht, dann schaue ich vielleicht mal.
Wenn ich dir so zuhöre, dann kristallisieren sich für mich ja zwei so Themen raus. Das eine ist die Marke Primark, die irgendwie wieder aufgewertet werden muss, die kein gutes Image hatte. Und das andere ist aber, dass ihr euch ja sowieso auch in einem Markt bewegt, der unfassbar eng ist. Sind es zwei unterschiedliche Themen, die ihr auch unterschiedlich bespielt? Oder würdest du sagen, so weit sind diese beiden Herausforderungen gar nicht voneinander entfernt und man kann es sozusagen in eine Strategie zusammenfassen?
Wir müssen es sogar zusammenfassen, weil wir sind ja eine Marke und egal über welchen Touchpoint, egal über welchen Kanal, wir müssen ja mit einer Sprache sprechen und das Ganze auch ganzheitlich insofern denken. Weil bei uns geht es jetzt ja vor allen Dingen darum, auch ein Stück weit Vertrauen in die Marke wieder neu entstehen zu lassen. Es geht natürlich auch um diesen Zugang wieder zur Marke, wieder neu zu öffnen. Und ich glaube, daher ist es an der Stelle, wo wir uns jetzt gerade befinden, tatsächlich weniger relevant, das jetzt irgendwie streng zu teilen und zu trennen. Ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv.
Mona ist in Agenturen sozialisiert, bringt ganz viel Agenturdenke jetzt mit in ihren Job. Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung, inwiefern profitieren Unternehmen und Marken davon, wenn jemand plötzlich im Marketing an der Spitze steht, der oder die eben ja so diese Agenturdenke mitbringt?
Also ich finde es einen großen, großen Zugewinn. Ich meine, Mona, wir kennen uns ja aus deiner Agenturzeit noch. Und ich fand dich immer auch auf Agenturseite schon ganz toll, weil du immer eine, wenn ich das so sagen darf, immer positive Macherin bist. So habe ich dich damals erlebt und so erlebe ich dich ja jetzt auch in deinem Job, soweit ich das so sehen kann. Und ich finde, das ist eine große Bereicherung. Ich finde, dass es draußen am Markt noch viel zu viel emotionale Hürden gibt in der Wahrnehmung zwischen Kundenorganisation und Agenturorganisation. Und wenn jemand beide Seiten kennt, egal in welche Richtung, dann kann er helfen, diese Barrieren entsprechend abzubauen oder Brücken zu bauen. Um das hier nochmal zu erzählen, für die, die es nicht kennen, wenn du auf Agenturseite gearbeitet hast, dann hast du gelernt, viele Bälle gleichzeitig in die Luft zu halten. Du hast gelernt, für mehrere Kunden zu arbeiten, also häufig. Die haben immer wieder neue Herausforderungen, sie haben dazu kommen Pitches oder Award-Einreichungen und Co. Also du bist permanent im Wettbewerbstraining auf Höchstleistungsniveau. Und das will ich dem Marketing gar nicht absprechen, aber das Marketing in sich in einer reinen Marketingabteilung ist Teil der Unternehmensorganisation, die haben ganz andere Herausforderungen, aber die haben diese Dynamik nicht. Und jemand, der von Agenturseite kommt mit diesem Training, kann unheimlich viel Disruption reinbringen im positiven Sinne, kann Sachen hinterfragen, weil er oder sie ist drauf trainiert, Sachen zu hinterfragen, weil du bist nicht dabei, den Bestand zu pflegen. Du bist immer dabei neu, weil du musst dich gegen alle anderen durchsetzen. Und diese Wettbewerbsdenke, die haben manche Unternehmen verloren. Und dann jemand reinzuholen oder Menschen reinzuholen, das ist vielleicht nicht nur eine Person, sondern dass man sagt, wir machen das ein bisschen durchlässiger. Wir wollen uns wettbewerbsagiler aufstellen und wollen auch vielleicht mal den Status quo bewusster hinterfragen und schneller hinterfragen. Da können, glaube ich, Menschen mit Agenturhintergrund, wenn es die richtigen Menschen sind, muss man dazu sagen, können sie mit Sicherheit sehr, sehr viel Wert beitragen. Und das finde ich immer großartig. Ich kenne viele, die eben die Seiten hergewechselt haben. Ich sehe das nur positiv. Aber Mona, wie siehst du das? Du lebst ja auch viele Menschen draußen.
Also das ist jetzt fast ein bisschen langweilig, aber meine Antwort hätte tatsächlich sehr ähnlich geklungen, wäre mir die Frage gestellt worden. Denn Ich glaube, genau das macht es aus. Also in meiner Agenturzeit habe ich vor allen Dingen, um das jetzt mal so zu kondensen auf eine Aussage, wurde mir vor allen Dingen beigebracht, neugierig zu bleiben. Ich würde das mit Neugierde beschreiben, ne? Das heißt, immer neue Perspektiven einzunehmen und einzubringen, über den Tellerrand hinauszuschauen, vor allen Dingen meistens für den Kunden, für unterschiedliche, verschiedene Kunden. Und während Unternehmen ja eher davon leben, langfristige Entscheidungen zu treffen. Die sind dann eher sehr geradlinig und man hat das alles so fest geplant. Ich habe ja vorhin auch gesagt, Jahreskalender steht auch meistens jetzt schon fürs nächste Jahr fest. So. Und ich glaube, genau diese Verbindung von den beiden, das hilft mir jetzt wahnsinnig, sodass ich halt auch manchmal Dinge auch gar nicht als gegeben ansehe, sondern ich stelle auch in der Tat, Oliver, ganz, ganz viele ja, disruptive Fragen, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Also ich glaube, diese Grundeigenschaft, die hilft total. Also das Ganze, gerade jetzt bei dieser Aufgabe, die ich natürlich auch habe, das Thema Transformation, die Marke in Deutschland neu aufzuladen, dass man natürlich dann auch schaut, was ist links, was ist rechts, was können wir noch machen? Auch diese Untriebigkeit vielleicht so ein Stück weit im positiven Sinne. Auch zu Agenturzeiten war ich eh noch nie ein Fan davon, von diesem, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, okay, aber das kann jetzt ja nicht der Grund sein, für immer und ewig alles genau nur nach diesem Schema zu tun. Lasst uns doch mal drüber hinausschauen. Was gibt's denn noch? Kann man Dinge auch anders machen? Kann man Dinge anders erzählen?
Ich habe ja seit Anfang des Jahres ja nicht nur eine Firma für Agenturauswahl, die ich ja schon lange habe, Cherrypicker, sondern ich habe noch mit Rooftop eine Personalberatung fürs Marketing gegründet. Da haben wir die ersten Aufgaben jetzt gehabt, da haben wir die ersten Stellen besetzt schon und da ist dann auch in dem ersten Abstimmung, wie muss denn das Profil sein, kommt natürlich von mir auch immer die Frage, okay, muss das jemand sein, der schon lange auf Unternehmensseite war oder kann es auch jemand sein von Agenturseite? Und ich höre dann auch sehr häufig dann sehr positive Stimmen und sagen, ah, Agenturseite ist nicht schlecht oder Unternehmensberatungsseite. Hat ja viele Parallelen Richtung Agilität, Richtung auch breite Sichtweisen. Und ich versuche das noch weiter zu fördern, zu sagen, lasst uns die Brücken bauen zwischen den Dingen. Das ist gut für Unternehmen, die sich verändern wollen. Unternehmen, die sich schnell bewegen wollen, die eine hohe Agilität haben wollen oder sie aufbauen wollen. Da die Brücken zu bauen, finde ich super wichtig.
Das heißt, Mona, du hast auch die Freiheiten von Seiten der Unternehmensführung, da sozusagen noch so ein bisschen dieses Out-of-the-Box-Denken mit einzubringen.
In der Tat erlebe ich die Marke deutlich offener, als ich es vielleicht selber erwartet habe. Also sie überrascht mich da tatsächlich selber. Es gibt natürlich auch klassische Business-KPIs, ne? So was so Erwartungshaltung und bei allen Umsetzungen, die man so macht. Natürlich gibt es auch Measurements, auf die man schaut. Denn, das ist ja vorhin mal erwähnt, am Ende des Tages sind wir ein Retailer, wir wollen verkaufen, wir wollen die Menschen in unsere Stores bringen. Aber dieser Weg führt halt über Marke, dieser Weg führt auch darüber, Dinge anders zu machen. Und diese Offenheit und vor allen Dingen, hier ist ein Wort, finde ich total wichtig, Vertrauen, das gibt es auf jeden Fall von, ich sag jetzt mal, der Unternehmensspitze aus dem globalen Headquarter. Und das finde ich wahnsinnig schön, dass mir das auch so zurückgespiegelt wird und gesagt wird, nee, Mona, du kennst den Markt am besten und wenn dass eine gute Idee ist, dann go for it. Und das meine ich tatsächlich jetzt sehr positiv.
Hast du Sorge, dass dir dieses Andersdenken sozusagen, das man so von Agenturseite mitbekommt, dass dir das irgendwann mal verloren geht?
Ja, also der Vorsatz ist auf jeden Fall da, dass das mir das immer erhalten bleibt. Schauen wir mal, wie es klappt. Ich meine, ja, wir müssen ja realistisch sein. Irgendwie am Ende des Tages müssen wir natürlich dann auch manchmal einen Kompromiss finden im Marketing und es kann nicht alles nur Rock'n'Roll sein. So. Aber ich glaube, mit dem richtigen Mindset und mit der richtigen Einstellung findet man gute Kompromisse, einen Mittelweg zu gehen, dass man trotzdem diese Out-of-the-Box-Denke mit reinbringen kann. Und es sind vielleicht dann trotzdem mal auch klassische Retail-Instrumente, die man dann einfach umsetzen muss und die man dann auch einfach mit an den Tisch bringt. Und
abschließend würde mich persönlich noch interessieren, glaubst du, du hast mehr Verständnis für Agenturen, wenn du jetzt mit Agenturen zusammenarbeitest?
Also eigentlich habe ich mir immer vorgenommen, nicht die blöde Kundin zu sein, die man so auf Agenturseite erlebt hat, wo man dachte so, oh, die verstehen ja gar nichts. Aber ich muss natürlich sagen, wenn man das die Agenturwelt so gut kennt, wie ich sie nun mal kenne, dann merkt man natürlich schon, wenn Dinge vielleicht sehr unstrukturiert laufen oder unkoordiniert laufen und wo man denkt, oh Leute, wieso, also könnte man ja schon einen Ticken schneller sein und weil man es natürlich in der Tat ein bisschen besser einschätzen kann. Was ich ganz, ganz schlimm fand, immer auf Agenturseite, wenn Kunden einen nur als Dienstleister behandelt haben und wenn man immer das Gefühl hatte, ihr seid der Dienstleister, ich bezahle dich dafür, also mach. Hm. Diese Art von Arbeit hat mir nie Spaß gemacht. Ich fand es wahnsinnig anstrengend und tatsächlich auch weder konstruktiv noch kreativ am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo ich sehr viel Wert drauf lege und was ich versuche immer zu beachten, dass wir gemeinsam da drin sind und dass man sehr, sehr, sehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe miteinander Dinge umsetzt.
Abschließend würde ich dich natürlich bitten, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, noch uns eine Frage mit auf den Weg zu geben, die dann unserem nächsten Gast gestellt wird, damit wir diese Tradition, kann man schon fast sagen, auch weiterführen können. Hast du denn eine Frage, die du uns mitgeben kannst?
Wir haben ja eingangs ganz viel über Kontinuität, langen Atem gesprochen. Mich würde das wahnsinnig interessieren, wie denn da die Perspektive ist auf Thema Lautstärke von Marken versus Relevanz. Also geht es eher darum, laut die Botschaften nach draußen zu bringen oder dann doch eher leiser?
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Frage. Herzlichen Dank. Und bevor wir jetzt zum absoluten Ende kommen, habe ich natürlich noch an unsere Zuhörenden die Bitte, abonniert uns gerne auf der Plattform eurer Wahl, liked uns, schreibt uns, kommentiert, tretet gerne mit Oliver oder auch Mona oder auch mir auf LinkedIn zu dem Thema in den Austausch. Also wir freuen uns auf euer Feedback. Und euch beiden danke ich sehr, dass ihr heute hier gewesen seid und dass wir so eine tolle Folge aufnehmen konnten. Insofern herzlichen Dank, Oliver, dir und danke vor allen Dingen dir, Mona, für deine Offenheit und deine Einblicke. Dankeschön.
Lieben Dank, Lena, und lieben Dank dir, Mona. Hat Spaß gemacht, eine tolle Folge. Und ich habe viel gerade über Primark gelernt und bei mir ist das Bild gerade, hat sich das Bild gerade schon etwas verändert. Also hat doch schon mal N gleich 1, hat doch schon mal was gemacht. Jetzt brauchst du noch ein paar Millionen andere.
Ach, sehr gut. Damit kann ich schon mal arbeiten. Ich bin ganz glücklich. Danke, Lena. Danke, Oliver. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Macht's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.